Guten Tag, ich danke den Veranstaltern dieser Konferenz und Ausstellung dafür, dass ich hier heute Nachmittag zu Ihnen reden darf. Ich beginne. Man machte einst Witze in der Zeit des Kalten Krieges. Eine Organisation, die den Begriff Frei oder Freiheit in ihrem Namen trug, war ein Instrument der amerikanischen Staatsmacht. Also das National Committee for a Free Europe, CIA gesponsert, Radio Free Europe, CIA unterstützt, the Congress for Cultural Freedom, in Abhängigkeit vom CIA. Das ist vielleicht kein guter Witz, denn er ist wahr. Es ist vielleicht eine Reflexion dieses so bissigen kommunistischen Humors, der ja so oft eingesetzt wird, als eine Möglichkeit zu verstehen, wie die ganz normalen Leute psychologisch reagierten auf die Heuchelei des Systems, in dem sie lebten. Es war eine Beobachtung, die eine Verbindung zeigte zwischen der Propaganda, der Idee der Freiheit und der Realität der amerikanischen Macht. In NSC 68, eines der begründenden Dokumente des Kalten Krieges in den USA, sagt der Autor Paul Nitze, Freiheit sei die ansteckendste Idee in der Geschichte, ansteckender noch als die Idee der Unterwerfung und der Autorität. Aber glaubte er es selbst? Wenn Sie annehmen, dass das, was wir wirklich glauben, sich besser zeige in unserem Handeln als in unseren Worten, dann scheinen Nitze und die amerikanische Regierung, die seine Interpretation des Kampfes zwischen der freien Gesellschaft und einer totalitären Gesellschaft übernahm, weniger zu vertrauen auf die Macht der Idee der Freiheit. Denn sie versuchten, sie zu verbreiten mit einem Rückgriff auf verdeckte Propaganda. Und sie trauten den Menschen nicht. Sie trauten nicht, dass diese alleine kämpfen würden. Jedenfalls würden sie nicht richtig kämpfen. Die Freiheit hat die Offensive ergriffen, rief Arthur Koestler aus. Am Ende des Gründungskongresses für kulturelle Freiheit an der Freien Universität in Berlin 1950. Wie sollen wir also jetzt diese Idee der Freiheit des Kalten Krieges verstehen? War diese mehr als Propaganda? War es einfach nur die moralische Sprache, die der amerikanische Kapitalismus nutzte, um die eigene Expansion zu rechtfertigen? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir zunächst einmal schauen, was universell ist und was partikular ist. Wir sollten ja eigentlich annehmen, Freiheit wäre eine globale Idee, aber es gibt sehr viele lokale Variationen, eine Vielfalt von Varianten, die sich eben auch im Beispiel von Nitzes NSC 68 findet, der Gegenüberstellung zwischen der Free Society und der Slave Society beispielsweise und den uramerikanischen Ängsten mit Blick auf die eigene Freiheit, die möglicherweise kompromittiert werden könnte in und durch die Sowjetunion. Es war eine Botschaft, die über die Grenzen vermittelt werden sollte, die darauf verwies, die allerdings defizitär war und gleichzeitig bedeutungsreich an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten. Viele, die in der Zeit des Kalten Krieges auf die Idee des Antikommunismus zurückgriffen, realisierten das. Ich möchte mich im Folgenden auseinandersetzen mit der Verwendung und Installation, wenn Sie so wollen, der Idee der Freiheit in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also in der Zeit des Kalten Krieges. Um das besser zu verstehen, müssen wir vielleicht zunächst einmal hören, was die Kritiker sagen, die in Lateinamerika zum Beispiel in den frühen 1950er Jahren versuchten, die Idee der Freiheit zu verbreiten.
in the cultural Cold War in Latin America was actually a Spaniard named Julian.
Julian Gorkin fällt mir da zum Beispiel als eine ganz wichtige Person ein. Eine der Schlüsselpersönlichkeiten des kulturellen Kalten Krieges in Lateinamerika war dieser Spanier. Julian Gomez war er ursprünglich genannt worden. Das war sein Name. 1901 war er geboren, aber er wählt dann Gorkin als nom de guerre. Es war eine Kombination der Namen Lenin und Gorki, die er dort zusammenführte. Gorkin brach aber mit der Kommentaren 1929 offenbar, weil er desillusioniert war angesichts der Stalinisierung des Staatsapparats, und während des Spanischen Bürgerkriegs war er ein wichtiger Kämpfer auf der Seite der antistalinistischen marxistischen Partei, die als Partido Obrero de Unificación Marxista bekannt war. Er ging dann ins mexikanische Exil und half dort, den Mörder Trotzkis zu identifizieren. Er wollte eigentlich mit Trotzki zusammen sein in Mexiko, aber als Gorkin ankam, war Trotzki bereits tot. Er half übrigens Gorkin ähnlich denkenden Freunden einen ähnlichen Ausweg, also einen ähnlichen Weg ins Exil zu vermitteln. Victor Serge ist hier ein Beispiel, mit dem er ein paar Jahre zusammenlebte. Sie hatten eine Zeit lang auch die Furcht, man würde sie töten, so wie Trotzki umgebracht worden war. Sie waren tatsächlich nicht ganz unbegründet, diese Sorgen, denn man hatte sie tatsächlich auch mehrfach angegriffen. Ende der 1940er Jahre starb Serge an einem Herzinfarkt und Gorkin kehrte nach Paris zurück und tat sich dort zusammen mit einem spanischen kommunistischen General, der zum Antikommunisten geworden war, und zwar Valentin El Campesino González. El Campesino konnte kaum lesen und schreiben, also Gorkin war quasi sein Ghostwriter, und El Campesino aber berichtete, dass die UdSSR nichts anderes als ein Faschismus unter roter Flagge seien. Ganz oft war es so, dass Gorkin ihm die Artikel schrieb und sie ihm hinhielt und sagte, lies deinen Artikel heute oder für heute, falls jemand dir Fragen stellt. Das erzählte zum Beispiel Gorki El Campesino auf dem Weg nach Kuba. Sie bereisten auch Mexiko, lebten dort in einem Safe House des CIA in Cuernavaca, waren dort sogar vor dem FBI verborgen. Und dort schrieb dann Gorkin auch El Campesinos Lebensgeschichte, eine Autobiografie in Anführungszeichen, die sehr weit verbreitet wurde, publiziert und übersetzt in mehrere Sprachen. Als dann die amerikanische Regierung ernsthaft begann, den kulturellen Kalten Krieg zu führen, hatte Gorkin bereits 20 Jahre gearbeitet. Er hatte sich antikommunistischen Netzen angeschlossen in der Arbeiterbewegung, und der Kalte Krieg brachte Geld in die Wüste der linken Politik, wo es einst nichts gegeben hatte, gab es jetzt ganz viel. In den frühen Jahren des Kongresses für kulturelle Freiheit war im Grunde der Hauptgegner auf intellektueller Seite die Friedensbewegung, die eng verbunden war mit kommunistischer Politik und auch dem Kominform. Ende der 1940er Jahre vertrat die Friedensbewegung die Idee, dass die westlichen Staaten, vor allen Dingen die USA, imperialistische Kriegstreiber seien, während die Sowjetunion der Hort sozialer Gerechtigkeit und des Antiimperialismus und gleichzeitig versuchte innerhalb der Sowjetunion Stalin eine eigene repressive Agenda durchzusetzen. Das wichtige Thema neben dem Frieden in jener Zeit war aber auch der Antikosmopolitanismus oder das Antikosmopolitentum. Im sowjetischen Kontext war das eine sehr antisemitische Bewegung, aber global wurde sie angepasst und kam dann rüber als Kritik am Imperialismus und an kapitalistischer Kultur. Man argumentierte, dass das Kosmopolitentum, also die westliche kapitalistische Kultur, sozusagen zur räuberischen Waffe des US-Imperialismus geworden war. Die lateinamerikanische Friedensbewegung beschränkte sich weitgehend auf die kommunistischen Parteien und auf die mit ihr sympathisierenden Aktivisten und Künstler. Pablo Neruda ist vermutlich der wichtigste Vertreter dieser Strömung. Er hatte Kulturaktivitäten während des Spanischen Bürgerkrieges organisiert, hatte sich dann der Kommunistischen Partei in Chile angeschlossen und war Senator geworden. 1947 verabschiedete Chile ein Gesetz, das den Kommunismus verbot, und dann floh er über die Anden weiter nach Europa, wo er vor einem staunenden Publikum bei einer Friedensveranstaltung in Paris erschien. In den folgenden Jahren arbeitete er ganz engagiert im Interesse dieser an die Sowjetunion gebundenen Friedensbewegung, versuchte auch in dieser Zeit sozialistische, realistische Poesie zu schreiben. Und bei einer großen Friedensveranstaltung in Mexico City 1949 las und performte er Que despierte el leñador. Nerudas Poem wurde zu einem Lied und zu einem Plädoyer an die USA gerichtet. Es ging darum, diese davon zu überzeugen, den Geist Abraham Lincolns zurückkehren zu lassen. Neruda glaubte, dass damit ein Ende gemacht werden könnte dem Rassismus, der Kriegstreiberei und dem Hass, den er als so kennzeichnend für die USA in den späten 1940er Jahren sah. Let Abraham come and let him heft his people's axe against the new slavers, against the slave's whip, against the poison press, against the bloody merchandise that all they want to sell, schrieb er. Er stellte sich einen lächelnden, multirassischen Aufstand gegen diese Produzenten des Hasses vor. Es war ein Epos, ein episches Poem und ein Destillat der Politik der Friedensbewegung, angepasst an ein lateinamerikanisches Setting. Wenn der nordamerikanische Held Lincoln nicht da ist, dann muss er geweckt werden. Das ist die Idee hinter Que despierte el leñador. Und die Parallelfigur war dann in dieser Zeit, in dieser Geschichte, in der Wahrnehmung Josef Stalin. Bei einer Konferenz, die er 1993 in Santiago de Chile organisierte, sagte Neruda: Ich kenne und bewundere das Sowjetvolk und seine Führer für das, was sie an Unglaublichem tun, an das, was in der Menschengeschichte bleiben wird. Jorge Amado, der brasilianische Romancier, argumentierte ähnlich. Auch er war Friedensaktivist und er sagte auf die Frage, wie können Sie als Autor die Sowjetunion lieben und bewundern, dass er die UdSSR liebe, weil es dort tatsächlich Freiheit gebe. Freiheit des Druckens, Freiheit der Kritik, Freiheit der Selbstkritik. Und es ist ja nicht so, dass Feuer das falsche Ziel sei, sagt Amado. Und die Sowjetunion garantiert genau diese Freiheit, sagt Amado. Natürlich ist angesichts der Existenz Stalins in dieser Zeit etwas ausgesprochen Trauriges und geradezu auch Offensives in einer solchen Aussage zu finden. Amado schreibt in seinen Memoiren, dass er sehr, sehr traurig war, als er erfuhr, dass es in der offiziellen Sowjetunion Antisemitismus gäbe. Und dass das, was er eigentlich gedacht hatte, was die Errungenschaften eines sowjetischen Ethos und einer Harmonie der Ethnien und Rassen in der Sowjetunion gäbe, ein Irrtum sei. Und nichtsdestotrotz verwendete er die antisemitische Sprache des Kosmopolitentums in der Friedenspropaganda. Unter Stalin, so Amado später, war es nicht leicht, Kommunist zu sein. Aber nicht mehr Kommunist sein war zumindest lange Zeit lang ebenfalls eine undenkbare Option. Ein paar Jahre später änderte er jedoch seine Meinung. Ein Teil des Grundes, warum es schwer war, in jener Zeit etwas anderes als Kommunist zu sein, schwer war für Neruda, schwer war für Amado, war, dass es eben nicht nur um Ideologie ging. Es ging auch um Symbole. Es ging um die Symbolik in der Beschädigung der lateinamerikanischen Demokratie durch den Antikommunismus. Und im Grunde erkennen wir, wenn wir diese Zeit beobachten und vor allen Dingen die Friedensbewegung beobachten, zwei Formen von Repression oder Unterdrückung. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Unterdrückung der Kritik in der Sowjetunion, aber auf der anderen Seite haben wir auch die Unterdrückung der Pro-Friedensbewegung, die wahrscheinlich den Schaden an der demokratischen Politik in Lateinamerika noch vergrößert hat. Diese Realität wiederum war aber auch nicht leicht zu erfassen für die professionellen Antikommunisten. Selbst wenn sie es versuchten, 1954, als der Kongress für kulturelle Freiheit sein erstes internationales Meeting in Lateinamerika abhielt, und auch dieses fand in Santiago statt als direkte Antwort auf Nerudas Konferenz 1953, organisiert von Gorkin, sagte Roberto Ibáñez, der Dichter als Uruguay, in einem Toast: Auf die einzige Form des Imperialismus, die ich anerkenne, die Freiheit. Übrigens sind auf Spanisch sowohl Liberty als auch Freedom mit dem gleichen Begriff gefasst, Libertad, also Befreiung und Freiheit. Das sind übrigens Bilder aus den Büros, in denen die Zeitschriften, die in dieser Zeit und im Zusammenhang mit dieser Bewegung entstanden, produziert wurden. Während des Internationalen Forums 1954 versuchte die kommunistische Zeitung, den nicht-chilenischen oder unchilenischen Charakter des Kongresses für kulturelle Freiheit zu etablieren. Dem CCF wurde vorgeworfen, er nehme Geld von einer fremden Macht. Und sogar die Delegierten des CCF fragten sich, wer eigentlich ihre Reisekosten bezahlt hätte. Die öffentliche Geschichte war, dass der CCF nicht Geld von der US-Regierung bekäme, sondern finanziert würde durch unabhängige Gewerkschaften und private Stiftungen, zum Beispiel Freshman und Rockefeller. Gleichzeitig aber war eigentlich klar, dass diese quasi Kanäle waren für CIA-Geld. Ohne dieses Wissen versuchte das chilenische Komitee des CCF, die eigene Finanzierungsquelle zu einem Vorteil umzudeuten. In einer Frage-Antwort-Seite in der eigenen neu gegründeten Zeitschrift Cultura y Libertad argumentierte man entsprechend, dass Geld anzunehmen von privaten US-Stiftungen einen noch nicht zum Instrument des US-Imperialismus mache. Die Existenz der privaten Stiftungen, so das Argument, beweise den Unterschied zwischen dieser gesteuerten Kulturwelt der totalitären Staaten und einer, in der private Organisationen funktionieren können, ohne dass sie von der Regierung gesteuert würden. Aber der Unterschied ist im Grunde nur ein gradueller. In den 1950er Jahren gab es aber ein weiteres großes künstlerisches Projekt des Kongresses gegen die Hegemonie der marxistischen Maler in Mexiko. Die mexikanische Regierung der frühen 50er Jahre hatte einen konservativen Kurs eingeschlagen. Dennoch hatte man dort versucht, die Idee des revolutionären Nationalismus zu institutionalisieren. Und dafür beanspruchte die mexikanische Regierung jener Zeit die Autorität. Entsprechend gab es staatliche Unterstützung der schönen Künste. Und es wurde sogar eine Art offizieller Muralismo geschaffen. Die Ironie war, dass ein Präsident, der die Linke unterdrückte, gleichzeitig marxistische Maler einlud, die offizielle Geschichte des Landes zu malen. Es wurden also die Heroen, die heroischen revolutionären Massen gezeigt, die die übliche revolutionäre Darstellung der Bösewichter überwanden. Die Ironie war natürlich den jungen Malern jener Jahre, also der 1950er Jahre, durchaus bewusst. Sie sahen eine Landschaft, die quasi absolut unter Kontrolle der großen drei stand. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros und José Clemente Orozco. Es gab wenig Unterstützung für Experimente und es gab wenig Support für Praktiken, die in irgendeiner Art und Weise als regierungskritisch hätten verstanden werden können, wie zum Beispiel die Bilder der Armut jener Zeit, die Diskussion über die politisch engagierte Kunst und die mexikanische Schule. Allerdings hatte schon lange vor der Gründung des CCF begonnen. Spätestens seit Siqueiros orthodoxem Manifest No hay más ruta que la nuestra aus dem Jahr 1944 wurde sie geführt. Aber in den frühen 1950er Jahren war klar, dass eine neue Generation von Malern, man nannte sie die Breakaway Generation, sich gegen Siqueiros Worte wandte. Und sie begannen, sowohl die Form als auch den Inhalt ihrer Malerei zu modifizieren. Die Annahmen der Muralisten wurden von den Malern des Breakaway also in Frage gestellt. Die Darstellungen von Massenakteuren in der Geschichte oder diese Verwebung von linker Politik und mexikanischem Nationalismus oder die Ablehnung von Staffeleimalerei und die Ablehnung von Abstraktion und die Bevorzugung des Realismus, also die Identifikation der Malerei als einer Form von politischer Aktion, prägten jene Zeit. Einige der Künstler, die anders malten, die also nicht realistisch malten, identifizierten ihre Werke mit einem spezifisch antikommunistischen Projekt, lehnten aber diese Zwangsmoralisierung der großen lebenden Muralisten ab. Rufino Tamayo zum Beispiel, der viele Maler des Breakaway inspiriert hatte, gehörte der gleichen Generation wie Rivera und Siqueiros an. Man hatte seine Arbeit neben ihren Arbeiten gezeigt in den 1920er und 1930er Jahren. Aber seine vielfarbigen Leinwände beinhalteten oft auch Referenzen an präkolumbinische Kunst. Und sie hatten im Grunde wenig zu tun mit dem, was Rivera und Siqueiros malten. Rivera sagte, als man ihn 1954 nach Tamayo fragte, dass sein Werk durchaus Meriten habe, aber dass er eben einfach nur ein großer Künstler sei, der eben jeglichen revolutionären und antiimperialistischen Inhalt in seinem Werk vermeide und eben nicht kämpferisch sein wolle und eben nicht engagiert sein wolle, und damit verkaufe er nichts als Schweigen, und es wäre eigentlich besser, einfach nur Geld zu nehmen, um den Imperialismus dann offen zu verteidigen, damit jeder eben tatsächlich auch sieht, worum es geht. Also so argumentierte Rivera über Rufino Tamayo. Für Rivera ist es eigentlich ein seltsamer Weg, weil er war ursprünglich Trotzkist gewesen und kehrte dann zu seinen Ursprüngen zurück, wenn man so will. Nicht der typische Weg eines Künstlers in der Zeit des Kalten Krieges. Hier haben wir eine mausoleumsähnliche Struktur. Sie sehen in den Steinwandbildern eine Verbindung von Themen: Frieden, Kommunismus und indigene Kunst. Oder hier noch einmal Rivera. Der Krebs hatte, er reiste in die Sowjetunion, um dort geheilt zu werden. Er glaubte, dass die Atomindustrie in der Sowjetunion eine friedliche sei. Ein paar Jahre später starb er. Aber hier sehen wir ein Bild aus dieser Zeit, als er in der Sowjetunion war. Es datiert aus dem Jahr 1956. Also er war, Rivera, war sozusagen der wichtigste künstlerische Antagonist des Kongresses. Er war ein Friedensaktivist gewesen und 1954 verwies Diego Rivera spezifisch auf den Kongress für kulturelle Freiheit und dessen Verteidigung der Freiheit, der Meinungsfreiheit, um zu argumentieren, dass diese Idee faktisch eine Waffe des US State Department sei und andere konservative und ausländische Einflüsse transportiere. Die Diskussion zwischen dem alten und dem neuen Stil manifestierte sich also, zumindest in Teilen, als ein Streit um die Bedeutung von Meinungsfreiheit für den modernen oder den zeitgenössischen Künstler. Rivera hatte natürlich durchaus recht, als er argumentierte, dass man hier ganz bewusst versucht habe, bestimmte Formen von Kunst mit Freiheit gleichzusetzen. Die Geschichte des abstrakten Expressionismus als eine Art künstlerische Produktion, die weder Nazi-Deutschland noch das stalinistische Russland produzieren konnte, ist ja mittlerweile gut bekannt und ein gutes Beispiel dafür. Rivera hatte auch recht, als er sagte, dass der Kongress für kulturelle Freiheit im Zentrum der Diskussionen über die Meinungsfreiheit in den Künsten in Mexiko stünde. Es war gewissermaßen Beweis genug dafür, dass diese Umarmung einer scheinbar unpolitischen Malerei keineswegs frei von politischem Inhalt war. Der Mexikanische Verband für kulturelle Freiheit wurde gegründet und er verbündete sich wiederum mit der Zeitung Excelsior und lud dann wiederum Maler und andere Künstler ein, um damit die wichtigste und höchste Verantwortung des Künstlers, die Verteidigung der Kultur und daher der Freiheit, zu erfüllen. Das letzte war ein Zitat. Wenn die Beiträge des Kongresses für kulturelle Freiheit zu den Künsten in Lateinamerika in den 1950er Jahren eher bescheiden waren, war die Präsenz des CCF dennoch ein Thema, was häufig debattiert wurde. Es half, die Idee der Freiheit zur Waffe zu machen, wie die linken Kritiker es nannten. Freiheit war sozusagen das Mantra des Kongresses in den 1950er Jahren und Freiheit war ein Synonym zu Antikommunismus. Dafür gibt es eine ganze Reihe von klaren Beweisen, auch insofern als die Mitglieder immer wieder betonten, dass Freiheit, so wie sie sie verstanden, eine antikommunistische Haltung bedingte. Allerdings sahen nicht alle von ihnen, dass der Antikommunismus möglicherweise eine notwendige, in jedem Fall eine ausreichende Bedingung für diesen spezifischen Freiheitsbegriff war. Die klarste Evidenz dafür ist die beschämende Komplizenschaft von Gorkin und dem vom CIA geförderten Putsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Guatemalas Jacobo Arbenz 1954. Gorkin hatte immer wieder versucht, Arbenzens Nachfolger als eine Art Liberalen bei Veranstaltungen des Kongresses zu verteidigen. Seine Politik wurzelte ganz stark in der europäischen Erfahrung und er sah daher Arbenz als kommunistische Gefahr. Bei Kongresssitzungen und Veranstaltungen versuchte er also immer wieder andere Teilnehmer davon zu überzeugen, Petitionen zu unterzeichnen zur Unterstützung von Carlos Castillo Armas, der Arbenz gestürzt hatte und der aktuell sehr damit beschäftigt war, die politischen und sozialen Reformen, die Arbenz in Guatemala umgesetzt hatte, zurückzunehmen. Als Gorkin versuchte, Unterstützung zusammenzubekommen für Castillo Armas bei einer Kongressveranstaltung 1956, wiesen ihn die anderen Teilnehmer aus Lateinamerika allerdings zurück. Und dann ging Mario Monteforte Toledo, ein guatemaltekischer Autor und Politiker, der Arbenz überhaupt nicht gemocht hatte, hin und ergänzte noch weiteren Kontext, wenn man so will. Er hatte sich gegen Arbenz gewandt, aber den Coup hatte er auch nicht gut gefunden. Und insofern kehrte Monteforte, nachdem Castillo Armas 1954 die Macht mit Gewalt übernommen hatte, nach Guatemala zurück und publizierte zwei Oppositionszeitungen, die die neue Regierung kritisierten und auch deren Bindung an die USA immer wieder in Frage stellten. Schließlich wurde er unter dem Vorwand, er habe eine Verschwörung organisiert gegen Castillo Armas' Leben, in Hausarrest genommen, ins Gefängnis geworfen und dann zusammen mit anderen intellektuellen Dissidenten an der honduranischen Grenze ausgesetzt. Der nordamerikanische Imperialismus ist real, sagte er. Und er flehte die im Publikum sitzenden Akademiker mit Jobs in den USA an, dies der nordamerikanischen Öffentlichkeit bewusst zu machen. Gorkin aber unterstützte Castillo Armas in Guatemala und das zeigt, dass er Freiheit gleichsetzte mit der Zwangsunterdrückung einer politischen Volksbewegung. Als der Kongress beschuldigt wurde, rechts zu sein oder im Interesse der USA zu agieren, war Gorkins Verhalten genau das, was diese Vorwürfe begründete. Und letztendlich dachte man in diesem Zusammenhang auch immer wieder an den chilenischen Antipoeten, in Anführungszeichen, Nicanor Parra, der gesagt hatte, und so machten sie ihn von einem nützlichen Idioten der Linken zu einem nutzlosen Idioten der Rechten. Gorkins Logik war die Logik des Imperialismus der Freiheit. Und sie unterhöhlte die Bedeutung des Begriffs sowohl für diejenigen, die Freiheit als einen wichtigen Wert ansahen, als auch für diejenigen, die Freiheit nur als eingesetzt im Interesse des Imperiums sahen. Mario Monteforte Toledo, nachdem seine Druckpressen von Castillo Armas zerstört worden waren, war sich bewusst, dass Freiheit mehr braucht als Antikommunismus. Und ich denke, hier kommen wir tatsächlich an das Ende des Gesprächs und der Diskussion über die Bedeutungsverschiebung mit Blick auf den Begriff Freiheit in der Zeit des Kalten Krieges. Es erscheint mir nicht sinnvoll, nur zur Kenntnis zu nehmen, dass Freiheit vielleicht ein nur vage definiertes Konzept ist. Als Idee lässt sie sich natürlich auch als Propaganda einsetzen. Aber es gibt auch etwas Reales, was mit Freiheit zu tun hat. Etwas, was die Menschen immer wieder antreibt, für sie zu kämpfen. Ich glaube, wir leben nach wie vor im Schatten der Idee der Freiheit, wie sie die Propaganda des Kalten Krieges propagierte. Die Freiheit im Kalten Krieg bedeutete etwas, aber sie diente auch als ideologischer Mantel, die Macht und Selbstinteressen verschleierte. Jetzt liegt der Kalte Krieg in der Vergangenheit und es scheint mir heute so zu sein, dass wir die Möglichkeit haben, uns über dieses Verständnis von Freiheit im Kalten Krieg hinaus zu bewegen und etwas hier aufzugreifen, was die Kritiker damals schon sehr gut verstanden haben, nämlich, dass ein gewisses Maß an sozialer Gerechtigkeit etwas ist, was eine wichtige Rolle spielt, mit Blick auf die Erfahrungen der Menschen und der Möglichkeit, über ihr eigenes Leben zu bestimmen. In vielen Teilen der Welt ist es so, dass die Idee der Freiheit, wie wir sie aus dem Kalten Krieg übernommen haben, weder abgelehnt werden muss oder darf, noch aufgenommen werden muss oder darf, sondern wir müssen versuchen, eine reichhaltigere Bedeutung zu finden. Etwas, was deutlich macht, welche Chance in diesem Begriff steckt. Im Moment sind die politischen Zeichen nicht gerade ermutigend, aber wir hatten am Ende des Kalten Krieges nur die Möglichkeit, mehr Bedeutung zu finden für die Idee der Freiheit. Das ist letztendlich eine Chance. Es gibt keine Garantie, dass wir diese Aufgabe tatsächlich bewusst und sorgsam erfüllen können. Dankeschön.